NDR Info. Das Coronavirus Update.
Die Infektionsketten durchbrechen, das war so ein Satz, den wir in den vergangenen Tagen immer wieder gehört haben. Doch geht das überhaupt noch? Und was bedeutet es, wenn nicht? Ist das Coronavirus SARS-CoV-2 längst viel weiter verbreitet als gedacht? Auch heute sprechen wir wieder mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Ich bin Corinna Hennig, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info, und wir wollen verschiedene Fragen klären, die auch ihr uns geschickt habt. Man muss aber eins klar sagen, das Thema SARS-CoV-2, so lautet ja der offizielle Name, ist komplex. Wir wollen mit dem Virologen auch und gerade über Hintergründe und den wissenschaftlichen Sachstand reden. Darum nochmal der Hinweis auf unsere FAQ-Seite unter ndr.de/Corona-Update für alle besonders auf der Hand liegenden und häufig gestellten Fragen rund ums Händewaschen und so weiter. Für alles andere ist der Mann der Wissenschaft an unserer Seite per App zugeschaltet aus Berlin. Hallo Christian Drosten, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Wir reden heute natürlich über die aktuelle Lage, über Symptomatik und frühe Ansteckungen und über die Frage, wann man eigentlich immun ist. Herr Drosten, zunächst, wir haben zuletzt auch darüber gesprochen, dass die Schwelle zur Hysterie schnell überschritten ist in diesen Tagen. Wie gefährlich ist das Coronavirus oder auch wie tödlich wird das Coronavirus? Wenn Sie solche Schlagzeilen lesen, was denken Sie da? Kommunizieren wir noch angemessen?
Ja, das ist zu kurz. Also man kann das nicht auf so einen kurzen Nenner bringen. Also man kann nicht sagen, das ist so und so tödlich und wir sind so und so gut vorbereitet. Ich würde am liebsten manchmal bei solchen Fragen einfach auch so ein bisschen ironisch mal sagen, wenn mich jemand fragt, wie tödlich das Virus ist, würde ich am liebsten einfach nur mal eine Zahl nennen und dann mal den Fragesteller selber über die Zahl nachdenken lassen.
Zum Beispiel welche Zahl?
Das ist ja genau das Problem. Also wir können zum Beispiel im Moment sagen, ja, die Fallsterblichkeit, die liegt um 0,5% so. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das denn überhaupt? Ist das viel oder wenig? Mhm. Ja. Und das ist etwas, das manchmal dann schon die Aufmerksamkeitsspanne vor allem im Fernsehen übersteigt. Also da kann man dann schon gar nichts Großes mehr dazu sagen. Dann führt das dazu, dass einige Leute denken, ach, das ist ja nichts, das ist ja noch nicht mal ein Prozent. Und andere fangen dann an zu rechnen und nehmen dann die deutsche Bevölkerungszahl mit so einem Prozentsatz mal und kommen dann auf eine erschreckende Zahl von Toten in Deutschland und twittern das dann. Ja? Mhm. Also sowas hat es auch schon gegeben. Und das finde ich einfach nicht möglich, auf diese Art und Weise darüber zu sprechen. Also man muss da ein bisschen mehr Hintergrund haben und man muss einfach auch mehr Vergleiche ziehen können. Und das ist bei diesem Virus so, dass ungefähr 0,5% Fallsterblichkeit vorliegt, zumindest nach Daten, die man für sich selbst bereinigen kann. Da muss man einige Korrekturen anstellen. Zum Beispiel, man muss erstmal alles rauslassen, was aus China kommt.
Warum?
Chinesischen Zahlen sind auf mehrere Arten gefärbt, können wir vielleicht separat besprechen. Aber wenn man jetzt wirklich eine Fallsterblichkeit für sich schätzen will, dann muss man die chinesischen Zahlen im Moment leider rauslassen. Und dann ist es ja auch so, dass wir außerhalb von China schon ziemlich viel Fälle haben. Und was ich da im Moment mache, ist, dass ich auch die Fälle aus dem Iran streiche, weil es praktisch sicher ist, dass im Iran die milden Fälle gar nicht erkannt werden, weil es praktisch sicher ist, dass im Iran keine ausreichenden Diagnostikkapazitäten bestehen. Das weiß ich nicht nur deswegen, weil für die Zahl der erkannten Fälle die Zahl der Todesfälle im Iran viel zu hoch ist in den Statistiken, sodass dieses uralte, bekannte Phänomen der Überschätzung der Fallschwere, weil die Toten auffallen und die Milden überhaupt nicht, das greift dort. Ich weiß es aber auch deswegen, weil wir aus dem Iran ständig kontaktiert werden, wie auch aus anderen Ländern, die uns bitten um technische Unterstützung oder um Beantwortung von Fragen hinsichtlich von Diagnostiktesten. Und da sehe ich, dass ganz viele Labore im Iran das noch nicht können oder ganz am Anfang erst stehen.
Stichwort Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat gestern allerdings von 1-2% Wahrscheinlichkeit am Coronavirus zu sterben gesprochen.
Ja, das Robert-Koch-Institut ist da in einer misslichen Lage. Ich möchte manchmal da auch nicht in der Haut von Lothar Wieler stecken oder anderen Sprechern des Robert-Koch-Instituts. Das ist ein nationales Public Health-Institut. Die können nicht einfach wie ich, so als Universitätsprofessor, mal ganz nassforsch sagen, ach, die Zahlen, die lassen wir mal weg und das hier wird offen nicht stimmen und aus dem Rest ermitteln wir uns jetzt mal eine Fallsterblichkeitsrate und da peilen wir mal so ein bisschen über den Daumen, sondern das ist ja eine Behörde. Die muss ja sagen, hier sind nun mal gemeldete Zahlen und damit muss man jetzt auch rechnen und arbeiten und argumentieren, auch wenn die vielleicht nicht stimmen.
Das heißt, die werden nicht bereinigt sozusagen, wie Sie uns das gerade geschildert haben.
Genau, also ich bei dem, was das Robert-Koch-Institut da sagt, liegt natürlich die harte Zahlenbasis zugrunde und die sieht im Moment so aus, selbst wenn man sagt, außerhalb von China guckt man nur, ne? Also ich denke, wenn jetzt 2% genannt worden sind oder 1,5, dann hat man nur außerhalb von China geguckt. Wenn man in China zusätzlich noch guckt, dann ist das sogar noch mehr. Und wie gesagt, also ich kann mir aus mehreren Gründen zusammenreimen, in welchen Ländern ich die Zahlen lieber nicht glaube und die aus meinen Ermittlungen rauslasse. Und dann komme ich am Ende, ich lasse übrigens im Moment auch Italien noch raus, weil ich auch glaube, dass dort die Fallerkennung noch nachzieht. Mhm. Und wenn ich das tue, dann komme ich eben so auf 0,5%.
Herr Drosten, die Verunsicherung scheint trotz allem auch vielleicht gerade durch den Auftritt des Robert-Koch-Instituts und des Gesundheitsministers gestern noch mal wirklich groß geworden zu sein. Uns erreichen viele Fragen so in der Art, kann man das Virus im Gefrierschrank abtöten? Was nützt Desinfektionsmittel? Soll ich noch ins Fitnessstudio gehen? Muss ich da alle Griffe abwischen? Mhm. Vielleicht können Sie auch auf die Gefahren, dass wir uns wiederholen, in aller Kürze noch mal einordnen, wie es sich Stand heute überhaupt für den ganz normalen Verbraucher im Durchschnitt sozusagen auswirken würde, wenn sich das Virus weiter ausbreitet, wenn ich keine Grunderkrankung habe.
Ja, also ich kann Ihnen vielleicht sagen, was ich mache oder auch meine Familie und mein Freundeskreis, nämlich gar nichts. Es gibt im Moment überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu machen oder sich irgendwelche Sorgen zu machen. Ich mache mir schon Sorgen über die Pandemie. Ich mache mir auch Sorgen über 0,5% Fallsterblichkeit und erst recht, wenn ich dann noch weiterrechne, dass es vielleicht doch mehr als 0,5%, 1% sein könnte, dann mache ich mir plötzlich große Sorgen. Aber die Sorgen, die ich mir mache, die mache ich mir nicht in meinem Alltag in den nächsten Wochen und Monaten, sondern mir geht es darum, was eigentlich so ungefähr im Jahreshorizont passiert. Also nächstes Jahr um diese Zeit, wo wir dann sind. Und was vor allem nach dem Sommer, in dem dann folgenden Winter, also im Winter 2020, was da auf uns zukommt. In den jetzt kommenden Monaten oder Wochen vielleicht wird es so sein, dass wir einzelne Fallcluster haben, die erkannt werden. Im Moment ist es eine Mischung aus Einschleppung und Neuübertragung hier bei uns. Und das wird immer mehr in Richtung Neuübertragung gehen. Aber das sind immer noch einzelne Fallgruppen von Patienten, die man auch immer erkennen wird und wo auch immer noch die Behörden hinterhergehen werden, um das einzudämmen und zu verlangsamen, was, denke ich, den Behörden auch ganz häufig gelingen wird. Es wird eine ganze Zeit so sein, dass solche Fallcluster erkannt werden und dann eingedämmt werden und trotzdem werden einige von diesen Fällen weitergetragen werden, ohne dass man das merkt. Das liegt in der Natur dieses Virus, dass man das nicht komplett kontrollieren kann. Aber das ist immer noch von seiner Gesamtzahl dann so wenig, dass der einzelne Bürger sich überhaupt keine Sorgen machen muss, infiziert zu werden aus rein statistischen Gründen. Da muss man einfach sagen, das sind Alltagsrisiken, die man auch in anderen Lebensbereichen auf sich nimmt. Und da jetzt zu denken, man hätte als normal sein Leben führender Bürger ein Risiko, das wäre genauso logisch, wenn man sich Verkehrsunfallstatistiken anschauen würde und sagen würde, aha, es sterben jedes Jahr pro 100.000 Autofahrern so viel oder so viel Fahrradfahrer haben Unfälle, dass man dann sagen würde, ab jetzt laufe ich nur noch zu Fuß. Und weiter gedacht, Fußgänger haben auch noch Unfälle. Mhm. Das kommt auch noch dazu. So ist das im Moment.
Okay.
Und das heißt, es geht nicht darum, jetzt zu denken, da bricht jetzt unmittelbar etwas auf uns ein.
Das heißt an der Stelle auch nochmal die dringende Bitte, überlasst die Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel den Krankenhäusern und den Arztpraxen, weil die sich ja auch mit den vielen, vielen anderen Krankheiten ganz regulär weiter beschäftigen müssen.
Ja, richtig. Für die anderen Krankheiten und dann, wenn es ein bisschen weiter fortgeschritten ist, eben auch für die Patientenbehandlung von Fällen und auch Verdachtsfällen mit dem SARS-2-Virus. Mhm. Denn es ist ganz generell so, also die Bevölkerung muss sich keine Atemschutzmasken kaufen. Mhm. Es gibt keine Evidenz dafür. Also das bedeutet, wir haben keinerlei Hinweis, dass das helfen könnte.
Und Desinfektionsmittel auch nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also Händedesinfektion, das macht man in bestimmten Krankenhaussituationen, wo man sich nicht ständig die Hände waschen kann. Da hat man einen Desinfektionsmittelspender an der Wand und da kann man im Vorbeigehen mit dem Ellenbogen draufdrücken, dann hat man die eine Hand voller Desinfektionsmittel, dann reibt man das in die Hände ein und dann hat man ja eine Handhygiene, die auch im Normalbetrieb im Krankenhaus dann ein Händewaschen ersetzt in normalen Prozeduren. Dafür brauchen wir bei dieser Erkrankung Desinfektionsmittel. Wir brauchen das auf keinen Fall als Normalbürger. Auch was man gesehen hat in Fernsehbildern, dass in China Lastwagen voller Desinfektionsmittellösung rumfahren und die Straßen damit benetzen, das ist kompletter Unsinn. Und dann diese Mundmasken angeht, wir brauchen die für das Virus in einer anderen Situation. Und das ist wirklich in einer Krankenhausambulanz oder auch am Krankenbett, wo Krankenschwestern oder Ärzte einen viel engeren Kontakt mit Patienten haben, nämlich bei Prozeduren, die zum Beispiel Probenabnahme aus den Atemwegen umfassen oder auch sonst zum Beispiel das Saubermachen von Atemwegen bei intubierten Patienten. Mhm. Da ist es tatsächlich so, dass bestimmte Spritzer auf den Nasen-Mund-Bereich gelangen können. Und da müssen dann im Krankenhaus aus diesem Grund, und zwar ziemlich während der ganzen Arbeitszeit, diese Mundmasken getragen werden. Und es ist tatsächlich so, dass im Moment befürchtet werden muss, dass wegen irgendwelcher Hamster und Vorratskäufe von solchen Atemmasken die Krankenhäuser Probleme kriegen, die noch zu beschaffen für die Ärzte und Krankenschwestern.
Mhm. Um ein bisschen in den wissenschaftlichen Bereich einzusteigen, Herr Drosten, Sie sagten, ich mache mir, wenn dann, Sorgen über in einem Jahr den Zeitpunkt oder über im Sommer. Heißt das, Sie gehen davon aus, das Virus ist gekommen, um zu bleiben und um zu mutieren und dann möglicherweise auch mehr schwerere Erkrankungsfälle zu erzeugen?
Ja, also ich gehe davon aus, dass dieses Virus eine Pandemie starten wird und dass das nicht zu verhindern ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Pandemie von Europa ausgehen wird. Ich könnte mir vorstellen sogar, dass jetzt, wenn das Wetter in Europa jetzt wärmer wird und die Behörden durchhalten, dass wir in vielen Ländern Europas das noch sehr lange sehr gut kontrollieren können. Das heißt, es wird immer Meldungen geben, da gibt es wieder einen neuen Fall, da gibt es wieder einen neuen Fall. Und dann werden die Medien irgendwann langsam müde und dann wird darüber nicht mehr berichtet. Und es kommen andere Themen und die allgemeine Bevölkerung wird über das Thema nicht mehr so viel reden. Die Comedians werden anfangen, darüber Witze zu machen. Und dann gerät das irgendwie in diese Schublade. China hat jetzt massive Anstrengungen unternommen und hat gezeigt, mit drakonischen Maßnahmen kann man in so einer Stadt tatsächlich die Neuinzidenz senken, also die Zahl der neuen Fälle pro Tag. Das ist erstaunlich und bewundernswert, erstmal rein technisch gesehen, epidemiologisch gesehen. Es wird aber jetzt zwei Dinge in nächster Zeit geben, die die Pandemie befeuern werden. Und das eine ist, in China wird man wieder zur Arbeit gehen und die Isolationsmaßnahmen müssen jetzt aufgehoben werden, denn diese Maßnahmen richten mehr wirtschaftlichen Schaden an als das Virus selbst. Mhm. Und jetzt, wo das passiert, wo also verlängerte Ferien vorbei sind und auch wieder gereist wird im Land, wird man sehen, dass die Neuinzidenz schlagartig wieder ansteigen wird in China. Mhm. Das ist ganz klar. Diese Maßnahmen werden aufgehoben, also wird sich jetzt umso mehr verbreiten. Und ein anderes Problem ist der Iran. Wir haben im Iran eine unbekannt große Zahl von Fällen. Es wurde vor unbekannter Zeit dort schon eingeschleppt. Ich frage mich auch, was in Pakistan zum Beispiel los ist und in der ganzen kontinuierlichen Landverbindung nach China. Es wird dort in den nächsten Wochen auch zu einer massiven Amplifikation, also Vervielfältigung von Virusfällen kommen. Und wir haben dann mit der Weiterverschleppung in den arabischen Raum, Saudi-Arabien hat ja jetzt die Pilgerreise nach Mekka gestoppt, also nicht den Hadsch, nicht die jährliche Pilgerreise, sondern die Umra, die kontinuierliche Pilgerreise, die ist jetzt gestoppt worden. Aber das ist auch eine relativ schwache Maßnahme. Es wird sicherlich zu einer Eintragung in den gesamten Mittleren Osten jetzt kommen. Und der Mittlere Osten sehr, sehr verbunden mit Afrika. Und aus dieser Gegend mag es dann nach dem Sommer zu uns zurückkommen oder das Virus schläft bei uns in der Unaufmerksamkeit, also in den sich dahin schleppenden Fällen.
In unentdeckten Clustern, weil es nur leichte Erkältungssymptome
gibt. Genau, und auch in Wahrnehmungsschubladen, in die wir das dann einordnen werden. Wir werden eben, wie schon gesagt, das als ein normales Nebenthema im Alltag akzeptieren und werden unser Leben ganz normal weiterleben und es wird relativ wenige Todesfälle geben, über die wird immer mal wieder berichtet werden. Aber wir berichten ja auch nicht über Influenza-Todesfälle oder Todesfälle mit anderen Atemwegsviren. Mhm. Die passieren trotzdem die ganze Zeit. Und dann wird der Herbst kommen. Mhm. Und das ist das, worüber ich mir dann Sorgen mache.
Wie groß ist da die Gefahr der Mutation oder mutiert das Virus bereits? Davon war immer viel die Rede. Was genau bedeutet das eigentlich?
Also eine Mutation ist etwas, das ständig passiert in Viren und das hat erstmal gar keinen Wert. Viren mutieren nun mal, Tiere übrigens auch und Pflanzen auch, aber die Viren machen das schneller. Und was man da sieht, was man beobachtet, ist, dass sich die Geninformation dieser Viren verändert hat. In vielen Fällen verändert sich dann auch die Aminosäureinformation oder Struktur und erst in dem Moment hat das eine Konsequenz für die Funktion von so einem Virus. Und die Frage ist, welche Konsequenz hat das? In der Evolution ist es so, dass Mutationen rein statistisch gesehen eher schädlich als nützlich sind.
Für das Virus.
Und für das Virus und für jedes andere Lebewesen auch. Und wir haben Mechanismen, um solche schädlichen Mutationen aus Populationen wieder zu entfernen. Das ist also eine Gegenselektion. Diese durch die Mutationstätigkeit geschädigten Viren, bleiben wir mal bei den Viren, da geht es nämlich schneller und das ist ja auch unser Thema, die werden durch die Selektion benachteiligt, während so das normale, nicht veränderte Virus einen Vorteil gegenüber solchen Mutanten genießt. Und deswegen stabilisiert sich normalerweise der Wildtyp bei Viren.
Was heißt der Wildtyp?
Der Wildtyp ist das Normalvirus, das nicht mutierte Virus.
Ich dachte schon, es klang nach einer guten Nachricht, wenn ein Virus mutiert, weil es aussortiert wird sozusagen. Aber wenn es einen stabilisierenden Effekt hat, dann doch nicht.
Nein, also man kann das so nicht einordnen. Das ist keine Schwarz-Weiß-Sache. Wir besprechen gerade den Normalfall und wir müssen jetzt noch zwei weitere Fälle besprechen. Das heißt, wir sind, selbst wenn wir beginnen wollen, über Virusevolution zu sprechen, in einem Aufmerksamkeitsspannenbereich von mindestens 10 Minuten.
Okay.
Sonst kann man das vergessen. Da braucht man gar nicht anfangen nachzudenken. Dann ist man weiter bei Schlagzeilen, die man auch in der Bild-Zeitung lesen kann, das Virus hat mutiert.
Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht Schlagzeilen machen, wir wollen ein bisschen in die Hintergründe gehen, aber auch ein bisschen an den Fragen der Hörer bleiben. Wir vertagen das vielleicht auf einen anderen Moment, wenn wir es denn hinkriegen, über Mutation weiterzusprechen.
Würde ich gerne machen. Ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
Solange Sie Zeit haben, werden wir immer mit Ihnen noch weiter Ihnen Fragen stellen. Herr Drosten, bei unseren Hörern taucht auch mehrfach die Frage auf, jetzt kursieren Meldungen über Patienten, die plötzlich wieder positiv getestet werden oder sogar ein zweites Mal erkrankt sein sollen an Covid-19, wie ja die Erkrankung, die dazugehörige zum Virus heißt, obwohl sie eigentlich eine Infektion bereits überstanden haben. Was ist dazu zu sagen? Sind die nicht immun?
Ja, dazu kann ich sagen, das sind Einzelfälle. Es gibt solche Berichte aus, ich glaube jetzt in letzter Zeit gab es einen aus Japan, es gab ein paar solche Berichte auch aus China. Und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Das macht infektionsbiologisch erstmal wenig Sinn. Labordiagnostisch und klinisch, ja, da kann ich mir solche Dinge erklären. Es ist zum Beispiel so, dass ein Patient früh entlassen werden kann und dann nochmal wieder schlecht wird. Also diese Erkrankung ist in den allermeisten Fällen ja eine relativ milde Erkältungserkrankung. Und wenn ich so einen Patienten teste und sage, aha, ist positiv, dann habe ich den im Krankenhaus und nach 3-4 Tagen denke ich mir, was liegt der Patient jetzt hier rum? Er ist eigentlich gesund, das Krankenhausbett ist blockiert und jetzt entlasse ich den Patienten. Mhm. Gerade als Kliniker im Rahmen einer laufenden Epidemie, zum Beispiel in China. Und dann passiert das bei dem Patienten, was normal ist bei dieser Viruserkrankung, nämlich dass das endgültige klinische Bild, also die Entscheidung zwischen Abheilung und Verschlimmerung. Diese Entscheidung trifft sich erst Ende der ersten Woche, Anfang der zweiten Woche. Und wenn man also schon Ende der ersten Woche jemanden entlassen hat, der dann ein paar Tage später zu Hause schlecht wird und in ein anderes Krankenhaus geht und sagt, ich war schon entlassen, jetzt geht's mir wieder schlecht, dann wird er getestet und man findet das Virus, dann braucht es nur noch ein kleines bisschen unpräzise Kommunikation, um zu sagen, ein Patient, der schon entlassen wurde aus dem Krankenhaus, ist wieder eingeliefert und ist schon wieder positiv mit dem Virus.
Okay.
War aber die ganze Zeit positiv.
Wie ist das denn mit der Ansteckungsgefahr? Wie hoch muss die Viruslast sein, damit ein Patient noch oder schon ansteckend ist?
Ja, ich muss hier mal wieder ein bisschen professoral werden.
Bitte.
Unbedingt. Der Begriff Viruslast ist der HIV-Infektion vorbehalten.
Aha.
Das ist ein technischer Term in der HIV-Therapiebegleitung. Und wir müssen bei allen anderen Viruskonzentrationsmessungen am besten einfach von Viruskonzentration sprechen.
Mhm.
Und das ist auch gerade bei diesem Virus notwendig, denn Viruslast bedeutet die Viruskonzentration im Blut bei HIV-Patienten. Und bei dieser Erkrankung haben wir kein Virus im Blut. Wir haben Virus nur in den Atemwegen und auch im Stuhl.
Mhm.
Und man muss also, wenn man jetzt Viruslast sagen will, und ich, mir passiert das manchmal auch, das ist einfach so eine Slang-Geschichte.
Das beruhigt mich.
Genau, dann sollte man aber wenigstens sagen, ist das die Viruslast im Rachen oder ist das die Viruskonzentration, sage ich jetzt mal mehr korrekt, in der Lunge oder im Stuhl. Also man muss dazu sagen, wo.
Mhm.
Und hier ist es jetzt so, dass wir ganz früh in der Erkrankung eine hohe Viruskonzentration im Rachen haben und nur ganz wenige Tage später wird die dann überschritten von der Viruskonzentration in der Lunge. Und beides ist wahrscheinlich infektiös. Also in der Frühphase kann man sich infizieren an dem, was vom Rachen abgegeben wird. Also mal ganz einfach gesagt, an einer feuchten Aussprache.
Mhm.
Und ein paar Tage später dann an dem, was hochgehustet wird aus der Lunge. Und das sind zum Teil nicht sichtbare kleinste Tröpfchen.
Findet denn so eine mögliche Ansteckung bereits sehr früh statt? Sie sagten eben sehr früh durch feuchte Aussprache. Es wurde ja schon in den vergangenen Wochen auch mehrfach diskutiert. Gibt es asymptomatische Patienten? Gibt es Patienten, die komplett ohne Symptome ansteckend sind? Oder sind die dann nur so leicht, dass man das nicht merkt?
Das ist nicht ganz leicht, das im Labor zu erhärten. Und darum ist da unter Wissenschaftlern und auch unter Journalisten, die dann per Twitter diesen Wissenschaftlern folgen, eine Diskussion entbrannt, die eigentlich gar nicht so relevant ist. Aber um das ganz kurz zu erklären, wenn jemand im Labor getestet wird, dann muss der ja erstmal krank sein, sonst geht er nicht zum Arzt. Das heißt, die Probe, die man im Labor kriegt, die ist meistens von Krankheitstag 2 oder 3 frühestens. Ganz selten nur hat man am ersten Krankheitstag schon eine Laborprobe. Denn wer hat denn heute Morgen Kratzen im Hals und geht heute Nachmittag zum Arzt? Das macht doch niemand.
Mhm.
Man wartet doch wenigstens, dass es über Nacht nicht weggegangen ist. Ne? So, und so ist es eben bei fast allen Patienten. Und darum ist die erste Probe im Labor meistens von Tag 2 oder 3. Und was wir in diesen Proben sehen, und wenn wir dann weiterschauen, den Verlauf und darauf so eine Kurve zeichnen, dann sehen wir ganz regelmäßig bei den Patienten, an diesem Tag 2 ist die Konzentration im Rachen am höchsten und höher als in der Lunge und geht dann runter, während sie in der Lunge noch ansteigt.
Mhm.
Das heißt, mit anderen Worten, wir können uns zurechtlegen, dass an Tag 0 und 1, wenn wir diese Tage gehabt hätten, eigentlich der Gipfel ist im Rachen.
Mhm.
Und ob der vielleicht an Tag minus 1 liegt, also der erste Tag vor Symptombeginn, das werden wir natürlich nie erfahren.
Nun haben wir zum Beispiel auch Zuschriften von Hörern. Ich sag mal einen Fall, da ist jemand von einer Italienreise zurückgekehrt, fühlt sich total fit. Der Arbeitgeber sagt aber, bleib mal lieber zu Hause. Und er rennt von Arzt zu Arzt, war auch hier im UKE in der Klinik in Hamburg und sagt, ich möchte mich testen lassen und keiner lässt ihn testen. Macht sowas Sinn?
Ja, wir können das nicht machen. Also wir können nicht asymptomatische Patienten testen, auch wenn einige das jetzt im Moment selbst in der Öffentlichkeit sagen, das ist Unsinn, das können wir nicht machen. Das können wir schon alleine deswegen nicht machen, weil Laborprozeduren auch falsch positive Ergebnisse liefern.
Mhm.
Und das ist also das Problem des prädiktiven Wertes in der Testtheorie. Und wir handeln uns große Probleme ein, wenn wir anfangen, asymptomatische Personen ohne eine ganz klare Kontaktanamnese mit Labortesten zu versorgen.
Was heißt Kontaktanamnese?
Kontaktanamnese bedeutet, ich habe mit einem bestätigten Fall in seiner infektiösen Zeit Kontakt gehabt für ausreichende Zeit. Also zum Beispiel eine Viertelstunde habe ich mich mit dem unterhalten.
Also nicht nur an der Supermarktkasse.
Richtig. Dann bin ich ein Kontaktfall und dann kann man mich auch asymptomatisch testen. Dann fängt das an, Sinn zu machen, auch von der Ergebniswertigkeit eines solchen Labortestes.
Wir wollen noch einmal auf die aktuellen Fälle gucken, dass wir das nicht ganz außer Acht lassen. Was haben Sie aus epidemiologischer Sicht zu den Infektionsketten, die jetzt zuletzt in Deutschland oder auch den Einzelinfektionen aufgetreten sind, zu sagen? Kommen Sie da voran?
Wir haben noch keine konkreten Ergebnisse darüber im Moment. Wir werden heute erste Sequenzierergebnisse kriegen. Das liegt daran, dass die Proben von diesen Ausbruchsgeschehen manchmal schneller die Nachrichten erreichen als unser Labor. Das ist einfach eine Logistikfrage. Die Proben müssen verschickt werden und die Behörden vor Ort haben wirklich alles andere zu tun, als dem Konsiliarlabor dann auch nochmal eine Doppelprobe zu schicken, wenn sie schon vor Ort ein Labor haben. Und das ist ja gut, dass sie das haben. Also wir sind schon ganz gut versorgt mit Labordiagnostik in Deutschland. Und solche Fälle wie jetzt beispielsweise der umherirrende, asymptomatische, ich will gar nicht sagen Patient, denn er hat ja keine Symptome, der dann nicht getestet wird. Das kommt auch daher, dass wir im Prinzip gerade das Schiff zusammenzimmern, während wir lossegeln in dieser Labordiagnostik. Also einige Labore können das schon und andere können es noch nicht oder können noch nicht so viele Proben am Tag bearbeiten. Und schon alleine deswegen muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht durch das Testen von Asymptomatischen die Kapazitäten blockiert im Moment. Aber um zurückzukommen, also wir haben keine konkreten neuen Informationen heute Morgen über das Geschehen in diesen Clustern. Das wird jetzt also bei uns im Labor am Wochenende entstehen, so die ersten Daten dazu. Und dann werden wir sicherlich bestätigen können, ob zum Beispiel die aus Italien eingeschleppten Fälle wirklich aus Italien eingeschleppt sind oder ob das vielleicht doch andere zugrunde liegende Mechanismen sind. Und was mich ganz besonders interessiert, ist natürlich auch die Fallgruppe in Nordrhein-Westfalen, wo bis heute eigentlich nicht klar ist, woher ursprünglich die Infektion kam und wo man jetzt natürlich in einem erweiterten Kontaktbereich der Patienten geschaut hat, auch mit Labordiagnostik geschaut hat und wo man jetzt schon die Frage stellen muss, haben sich eigentlich die Folgefälle wirklich an diesen Patienten infiziert oder haben die das Virus aus der Umgebung, aus einer ähnlichen oder selben Quelle wie diese Patienten?
Lässt sich denn theoretisch trotzdem alles, auch wenn man es nicht entdeckt, bis nach China zurückführen, also aus einer Zoonose? Oder kann es auch sein, dass das Virus längst hier war und unentdeckte Cluster hatte und es von da losgeht?
Es haben mehrere Labore in Europa schon ihre alten Grippeprobensammlungen durchgetestet, die so aus November-, Dezember-Zeiten stammen. Und da waren keine Befunde dabei. Also es sieht nicht so aus, als hätten wir hier in Europa schon vor 2-3 Monaten dieses Virus unerkannt gehabt.
Einmal kurz, weil wir am Anfang über den Krankheitsverlauf angetippt hatten sozusagen. Wir haben das ja oft gehört, es beginnt oft als normale Erkältungskrankheit, manchmal endet es auch als normale Erkältungskrankheit. Was wissen wir denn über genesene Patienten bereits? Wie lange dauert so eine Erkrankung und wann tritt dann hört die Ansteckung auf?
Die kurze klinische Erkrankung, also die normale Erkältung, die dauert so ungefähr eine Woche, eine knappe Woche. Die komplizierte Erkrankung, bei der auch Atemnot auftritt oder schwerer Husten, wo aber jetzt der Patient noch nicht auf die Intensivstation muss, die dauert 2 Wochen. Und bei einem Verlauf auf der Intensivstation mit Beatmung, da entscheidet das immer der Verlauf der intensivmedizinischen Behandlung. Da können ja Komplikationen auftreten. Da kann man das so einfach nicht sagen. Aber es gibt auch viele Fälle, die nur kurze Zeit, 2 oder 3 Tage beatmet werden und dann wieder besser werden.
Herr Drosten, abschließend, wir haben über übertriebene Sorge für diesen Zeitpunkt bereits gesprochen. Gestern haben aber das Robert-Koch-Institut bzw. vor allem das Gesundheitsministerium ja auch über Großveranstaltungen gesprochen. Macht diese Diskussion Sinn, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe jetzt nicht mehr zum Bundesligaspiel oder Bundesligaspiele sollten abgesagt werden, wie das ja in anderen Ländern auch passiert?
Ja, das ist extrem schwer. Das sind politische Entscheidungen, weniger wissenschaftliche Entscheidungen. Und die Entscheidungsträger müssen wissenschaftliche Hinweise als eins von mehreren Kriterien für ihre Entscheidung verwenden. Deswegen Es ist, also gestern Abend zum Beispiel war ich in dieser Fernsehsendung und da kam jemand und sagte, man sieht doch, man hätte den Karneval absagen müssen. Das kann man überhaupt nicht so sagen, schon gar nicht im Nachhinein. Gleichzeitig kann man sagen, in einer kleinen Stadt am Niederrhein, wo man weiß, da sind Fälle unklarer Herkunft, macht es Sinn, da jetzt Kindergärten und Schulen zu schließen? Ja, unbedingt. Denn wir wissen, dass das eigentlich Orte sind, von wo Viren verbreitet werden. Und wenn man da jetzt mal für ein paar Tage Ruhe einkehren lässt in diese offenbar gerade ablaufende Virusverbreitung, dann gewinnt man entscheidende Zeit in der Erkennung einer vielleicht unerkannten Übertragungskette, die man dann auch stoppen kann durch Isolationsmaßnahmen und für die Weiterverbreitung. Damit verhindert man ja, dass dann aus so einer relativ überschaubaren ländlichen Gegend vielleicht das Virus weiter übertragen wird. Die Frage ist, kommt das überhaupt aus der ländlichen Gegend? Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich ist da noch eine andere Quelle irgendwo zu finden. Aber für diese Suchvorgänge hat man dann ein bisschen mehr Zeit und man erstickt so Dinge dann im Keim. Viel schwerer ist das in einer Großstadt. Also natürlich ist klar, also ich meine, Sie haben glaube ich, das Beispiel schon genannt. Es gibt jetzt hier diese große Messe, die nächste Woche in Berlin starten soll. Da gibt es viele, viele Besucher. Und natürlich ist das in der jetzigen Situation so, dass man sich schon vorstellen kann, dass da Fälle dann eingeschleppt werden nach Berlin über diese Messe und vielleicht auch während dieser Messe verbreitet werden. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich noch viel mehr Besucher sowieso ständig nach Berlin kommen. Also da brauchen wir keine Messen dafür. Wir haben hier extrem viel Reisetätigkeit nach Berlin. Und da ist natürlich, da ist dann die Frage, da würde der Wissenschaftler dann sagen, na ja, dann summieren wir das doch mal auf und rechnen doch mal, wie viele kommen denn im normalen Reiseverkehr an und wie viele kommen denn so bei den Messebesuchern an. Und dann machen wir mal einen Signifikanztest. Und wenn wir sehen, ach, die Messe bringt signifikant mehr gedachte viruspositive Fälle, dann sagen wir die Messe ab. Und wenn das nicht so ist, dann können wir sie ja laufen lassen, weil dann ist es ja eh alles kein Unterschied. So würde ein Wissenschaftler argumentieren. Ein Politiker kann sich das anschauen und sich überlegen, ob das ein relevantes Kriterium ist oder ob das vielleicht so eigentlich gar nicht das ist, was seine Entscheidung lenken sollte. Denn ein Politiker oder auch ein Verantwortungsträger in einer Behörde muss ja ganz andere Dinge noch mit einfließen lassen. Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort? Wie sind die Kollateralschäden? Was bedeutet wirklich, wenn wir uns zum Beispiel in mehrere Krankenhäuser jetzt Fälle einschleppen und dort Kapazitäten blockieren? Was bedeutet das im Gegensatz dazu, wenn bestimmte Wirtschaftskontakte nicht zustande kommen und Geschäftsbeziehungen verloren gehen? Alle diese Dinge sind ja nicht mehr im Beurteilungsbereich eines Wissenschaftlers. Und deswegen ist das tatsächlich im Moment auch so, dass an unterschiedlichen Orten unterschiedliche, im Detail unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen ist das auch so, dass man nicht sagen kann, wo ist denn jetzt hier die Richtlinie? Das kann doch nicht sein, dass das Robert-Koch-Institut dafür noch keine Richtlinie herausgegeben hat. Nein, das kann man auch nicht. Das muss man wirklich am Ort mit den örtlichen Gegebenheiten, und das sind längst nicht nur medizinische und wissenschaftliche, sagen wir, Interessen und Informationen, die da einfließen, aber das muss man immer im Einzelfall entscheiden.
Über alles, was im Beurteilungsbereich des Wissenschaftlers liegt, reden wir dann in der kommenden Woche sehr gerne wieder mit Ihnen weiter. Bis hierhin herzlichen Dank, Professor Christian Drosten, für Ihre Zeit und Ihre Bemühungen, uns alle ein bisschen klüger zu machen.
Gerne.
Auch Virologen brauchen mal Pause. Wir gönnen Ihnen und uns deshalb jetzt das Wochenende, sofern das möglich ist. Am Montag ist meine Kollegin Anja Martini an dieser Stelle und widmet sich den vielen weiteren leeren Stellen in diesem Puzzle. Wir nehmen eure Fragen weiter gern entgegen unter meinefrage@ndr.de. Und diesen Podcast findet ihr ab Montag wieder mittags in der ARD Audiothek und unter ndr.de/Corona-Update. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage danke fürs Zuhören.
Das Coronavirus Update. Ein Podcast von NDR Info.